Starke Worte, was? Gib dem Feind kein Anrecht. Lebt nicht im Alten Testament, sondern im Neuen Testament. Im Alten Testament, da musst du Opfer bringen, da musst du sühnen, büßen und weiß ich, was noch für Zirkus machen musst. Wir sind im Neuen Testament, es ist vollbracht. Der Teufel bringt manchmal Schwierigkeiten, die und die ganzen Probleme, die du manchmal kriegst in deinem seelischen und geistlichen Zustand, kommen alles aus dem Alten Testament. Immer mit 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, dann kommt und so weiter. Da kriegst du schreckliche Gefühle. Es ist getan. Halleluja. Es ist vollbracht. Alles, was in ersten 5 Büchern Moses drin steht, hat Jesus erfüllt auf Golgatha. Er hat einen Punkt gesetzt. Und deshalb der Teufel und das Alte und die Gesetze und die ganzen, was uns zu schaffen macht, hat kein Anrecht mehr an uns. Danke. Und das müssen wir immer hochhalten, denn Sieg Jesu. Der Teufel kennt das Alte Testament, zitiert immer das Alte Testament. Der weiß nicht, was im Neuen Testament steht. Es ist vollbracht. Und das müssen wir immer wieder hochhalten. Es ist vollbracht. Also überleg einmal, wo du lebst, im Alten Testament oder im Neuen Testament. Und ich möchte nicht mehr zurück ins Alte Testament. Wer dorthin möchte, der soll gehen, aber dann stresst er sich, dann müht er sich ab, dann quält er sich ab und dann kommt er geschlaucht zurück wie der verlorene Sohn. Vater, ich habe gesündigt und so weiter und hat keinen Frieden. Aber im Neuen Testament, Gott des Friedens, gibt uns Ruhe, gibt uns Kraft, gibt uns den Heiligen Geist, gibt uns Trost. Ist alles schon getan. Halleluja. Alles fertig. Preis dem Herrn. Und wir brauchen das Alte Testament, damit wir wissen, wo wir herkommen, was gewesen ist. Lob und Dank. Und jetzt preisen wir den Herrn und geben dem Feind in keiner Weise in unserem Leben, egal wo, irgendein Anrecht. Nicht einmal 1%. Auch das wäre schon zu viel. Sogar 1 Promille wäre zu viel. Kein Anrecht. Lasst uns aufstehen und den Sieg des Herrn preisen. Danke euch. Und ich bin hier in eure Mitte, um eure Gebrechen zu heilen. Ich bin hier, spricht der Herr, um eure Sünden zu vergeben. Ich bin hier, um euch wieder auf die Bahn zu bringen, von dem ihr abgekommen seid. Und ich bin hier, um euch zu helfen, euch an die Hand zu nehmen und euch zu führen, spricht der Herr. Ich bin derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich ändere mich nicht. Menschen ändern sich, Umstände ändern sich, Situationen ändern sich. Aber ich bin der Ich Bin. Ich bin der daseiende Gott und ich bin an deiner Seite. Egal, was die Menschen dir sagen, egal, wie sie dich beleidigen, kränken und verletzen, ich bin dein Gott. Ich bin dein Schild und dein Schirm, spricht der Herr. Ich bin der gute alte Vater von eh und je. Ich habe dich gewollt vor Grundlegung der Welt. Mein Kind, verzage nicht. Mein Kind, gib dich nicht auf. Mein Kind, verzweifle nicht, denn ich bin der Gott, der das Universum geschaffen hat und interessiert ist, das Universum zu erhalten. Und ich werde alles daran setzen, um dich, mein Kind, ans Ziel zu bringen, spricht der Herr. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du dieser große Gott bist an diesem Ort. Und diesen großen, starken, mächtigen Gott dürfen wir verkündigen, dürfen wir lehren, dürfen wir predigen. Zu diesem großen, starken, mächtigen Gott dürfen wir kommen. Und an ihn halten wir uns heute Abend. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sagt, ich werde das geknickte Rohr nicht abbrechen und den glimmenden Doch werde ich nicht auslöschen. Das bisschen Hoffnung, das bisschen Kraft, was du hast in dir, das werde ich vermehren. Und das werde ich multiplizieren und ich gebe meinen Geist und meine Kraft in dir hinein, dass es mehr und mehr wird. Mit mir bist du in der Mehrzahl, spricht der Herr. Fürchte dich nicht, mein Kind. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und lass dir nichts anderes erzählen und lass dir nichts anderes vormachen, denn du gehörst mir, spricht der Herr. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Gott ist groß in dieser Versammlung. Glaubst du das? Für die kleinste Versammlung, die größte Verheißung ist uns in der Bibel gegeben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Zeit. Und wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich da. Jesus ist hier. Was noch da ist, ist uninteressant. Das Wichtigste ist Jesus, dass er da ist. Was nützt es, wenn der Präsident da ist, der König da ist, der Kanzler da ist, irgendein Minister da ist? Wenn Jesus da ist, habe ich genug. Amen. Heute Abend möchten wir unser Opfer aufnehmen und Gebete nach vorne bringen. Und ich möchte euch einladen, wer Gebet hat, bringt nach vorne. Wer ein Opfer hat, bringt nach vorne. Und ich denke, wir möchten ein Lob- und Dankopfer dem Herrn bringen heute. Einfach ihn preisen mit all dem, was er uns gegeben hat. In Frankfurt-Oder habe ich das immer wieder den Leuten gesagt, was Billy uns hier immer wieder gelehrt hat. Wenn wir Opfer bringen, wir öffnen unser Herzen für Gott. Wir beteiligen Gott an unserem Leben. Wir sagen, Herr, schau in unser Leben hinein. Ich habe eine Kleinigkeit, ich habe nur wenig, ich habe nur etwas. Aber dieses Etwas, dieses Wenige, was ich habe, bringe ich dir und ich preise dich. Und Gott sagt, wer mich preist, dem zeige ich den Weg des Lebens. Vater, segne die Gebete ganz besonders. Herr, da ist so viel Not in dieser Welt und wir möchten an diese Not denken. Der Kasten wird immer und immer voll. Herr, und ich danke dir, dass wir diese Fürbitten jetzt vor dein Angesicht bringen dürfen. Herr, du weißt jede einzelne Not. Du weißt jede Traurigkeit, jede Träne, jeden Seufzer, Herr, jedes Stöhnen, jeden Schmerz. Du weißt um alles, was hier angedeutet und zitiert wird. Herr, und deshalb, wir bringen sie ganz besonders dir jetzt. Und du erhörst unsere Gebete. Und zwar umsonst, Vater. Ich danke dir, dass wir nichts bringen müssen, um Gebetsanliegen dir zu geben. Du hörst die Last von Ferne und du sagst, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Leg deine Not in Gottes Hände. Trag sie nicht länger. Du hast lang genug getragen und das hat dich fix und fertig gemacht. Leg die Not in Jesu Hände und sag, Herr, hier hast du meine Sorgen. Hier hast du meine Arbeitslosigkeit. Hier hast du die Diagnose. Hier hast du die Medizin, die nicht hilft. Herr, du siehst mein Elend. Und der Herr sagt, als der Elende rief, und das Wort Gottes sagt, als der Elende rief, der Herr hat ihn errettet. Und heute Abend, ich erwarte Errettung. Halleluja. Und wir bringen auch die Lob- und Dankopfer. Herr, und unsere Gaben, die gehören dir. Unser Leben gehört dir, unsere Zeit gehört dir, unsere Kraft gehört dir. Und auch unsere Finanzen gehören dir. Und wir beteiligen dich jetzt an unserem Leben. Halleluja, Halleluja. Amen. Billy hat eine tolle Predigt gehalten, die hat mir gefallen, Heilung des Portemonnaies. Und überall, wo ich hinkomme, habe ich auch irgendwo einen Teil des Gottesdienstes, Heilung des Portemonnaies, aber nicht das, was wie Billy das gemacht hat, sondern auf Johannes Maturis. So wie es, was Gott mir groß gemacht hat und gezeigt hat, wie Gott deine Finanzen heilt, wie Gott auch unsere Finanzen geheilt hat. Ich habe das entdeckt, ich folge schon fast, diene dem Herrn schon 40 Jahre und ich weiß, wie Gott mit dem Geld umgeht und wie man mit dem Geld arbeitet, dass Gott uns gibt, uns anvertraut, etc. Gott will dir Gutes tun, also auch Vanillezucker für dich bereitstellen. Das ist mein Thema heute Abend. Gott ist ein guter Gott. Der Teufel ist ein schlechter Teufel und Gott ist ein guter Gott. Das möchte ich in den Raum einfach hineinstellen. Ein guter Gott tut nur Gutes. Und alles, was er macht, ist wunderbar. Ich habe ein Problem. Gott tut Gutes. Da sehen wir immer bei den anderen, was er macht. Bloß bei mir macht das nicht. Bei mir macht das meistens das Gegenteil. Erlebst du das auch nicht manchmal so? Bei den anderen, die segnet er. Die anderen, die beschützt er. Den anderen gibt er Vanillezucker. Den anderen macht er das und so weiter. Aber mir, ich krieg Pfeffer. Oder irgendwas anderes. Aber die anderen immer. Wir, und das geht, und das ist ein Problem, und an diesem Problem möchte ich ein Stückchen arbeiten, denn wenn du dich sehen würdest, wie Gott dich sieht, würdest auch sofort anders reagieren. Immer den anderen macht er. Weißt du, das fängt schon gleich an, wir sehen die Fehler immer, den Splitter, wir sehen in des Bruders Auge, aber den Balken bei uns selber sehen wir nicht. Wir sehen immer, was den anderen alles passiert und nicht passiert, und uns selbst übersehen wir uns, und selbst nehmen wir uns manchmal nicht so wichtig. Aber bei uns, was passiert bei uns schon? Aber denk, der dich errettet vom Verderben, der dich mit Gnaden krönt, der dir alle deine Sünden vergibt und so weiter und so weiter. Wir können für andere glauben, aber für sich selbst, egal was es ist, selbst nicht mal für den Schnupfen kann man für sich selber glauben. Für die anderen kann man glauben, dass sie sogar von Krebs geheilt werden, aber sich selbst, da hat man große Probleme. Für andere, da kann man im Glauben nehmen. Für die anderen kann man geben, die anderen kann man unterstützen, aber ich selber. Mir bleibt nichts übrig. Also ich selbst. Und deshalb, bevor wir das lernen, Gott will Gutes tun. Und ich möchte betonen, dir, mir, uns. Deshalb auch dieses schöne Lied, was wir hier gesungen haben. Gott ist groß an diesem Ort. Er ist nicht groß in Afrika, nein, oder in Indien. Nein, hier an diesem Ort will Gott Gutes tun. So, es ist ein Naturgesetz. Du kannst andere hochheben. Andere kannst du unterstützen, andere kannst du aus der Grube ziehen, aber dich selbst kannst nicht aus der Grube ziehen. Du selbst brauchst Hilfe. Das ist eine Wahrheit, eine Tatsache. Für andere kannst du alles tun. Deshalb sei nicht entmutigt, wenn du das nicht sofort begreifst, nicht sofort kapierst, was es heißt. Also für die anderen macht er alles, aber für mich nichts. Ich bin manchmal so neidisch. Jetzt habe ich einen Brief bekommen aus Nigeria, beim Reinhard Bonke, da haben sich in einem Gottesdienst 100.000 Leute bekehrt.
Verstehst? Dann denke ich, wenn sich hier einer bekehrt, oder wenn sich hier 10 bekehren, oder hier 100 bekehren, 100.000 bekehren sich in Nigerien. Guck mal, und dann frage ich, warum bist du vielleicht auf dem falschen Kontinent? Wo bist du? Und manchmal ist man so frustriert und enttäuscht. Woanders? Andere kannst du ermutigen, aber selbst kannst dich nicht ermutigen. Du kannst dich nicht an deinem Schopf nehmen und dich hochheben. Du brauchst Hilfe von anderen. Und deshalb brauchst du die Predigt, dass ich dir einfach sage, und deshalb bin ich auch bei diesem Thema. Deshalb auch, damit ich helfe, dir zu widerstehen gegen dieses negative, pessimistische Denken, der in uns drin steckt. Gott will dir Gutes tun. Er will mir Gutes tun. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, sagt David im Psalm 23, mein Leben lang. Eine Tatsache ist, der Teufel will uns immer ein Bein stellen. Der Teufel will uns immer zu Fall bringen. Er will uns immer ruinieren und er will uns immer ausrauben. Das ist der Teufel. Ein Dieb, ein Lügner, ein Mörder von Anfang an. Er will die Menschheit ruinieren und er ist, der uns immer wieder die Freude am Herrn rauben möchte. Von der Stunde der Zeugung, da bist du noch gar nicht da gewesen, hat er schon dir nachgestellt. Hat er versucht, dir deine Kindheit kaputt zu machen, dir die Eltern vielleicht zu nehmen oder dich zu verhindern, damit du ja nichts Großes leistest, damit du in der Schule ständig durchfällst, die 5. Klasse 6-mal wiederholst und so weiter. Und dann bist du am Ende und weißt gar nicht mehr, was du machen sollst. Keine Chancen, der verbaut dir den Weg, wo er nur geht. Du solltest gar nicht geboren werden. Der Teufel versucht dir, deine Kindheit kaputt zu machen. Und da ist er hinterher. Und dann, wenn du größer bist, deine Jugend kaputt zu machen, dann dein Mittelalter, damit du keinen Partner findest, damit du allein bleibst und damit du verzweifelst. Die Arbeitslosigkeit ist so ein anderes Problem, wo er versucht, die Menschen zu frustrieren, also zu Frustration zu bringen. Guck mal, Schrott bist du, Alteisen bist du. Du könntest jetzt schon mit 20 in Rente gehen eigentlich. So sieht's eigentlich die Situation bei den jungen Menschen heutzutage aus. Sie lernen, sie machen ihr Mögliches und dann stehen vor dem Nichts. Der Teufel möchte, dass es dir schlecht geht. Also, alle Schlechtigkeit kommt vom Teufel, grundsätzlich. Damit du schlechte Gefühle hast, redet er dir Negatives. Da findet er irgendwo was in der Bibel, da findet er irgendwo bei deinen Fehlern, deinen Schwächen, entdeckt er etwas und dann versucht er dir ganz groß zu malen. Guck mal, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von den Banden des Todes? Ich komme hier nie raus. Aber ich darf dir eines sagen, Psalm 23, oder wenn ich die Worte Gottes weiter lese, im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch und schenkt mir voll ein, salbt mein Haupt mit Öl und krönt mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist Gott. Du solltest eine ganz andere Sicht bekommen. Gott will dir Gutes tun. Er will dir ein Hochzeitsmahl bereiten. Möchtest du heute zu einer Hochzeit gehen? Ich lade dich ein. Jesus sagt, kommt, seht und schmecket, wie freundlich doch der Herr ist. Du solltest schmecken, wie freundlich der Herr ist. Gott ist ein freundlicher Gott. Und alles, was nicht freundlich ist, ist nicht von Gott. Alles, was nicht ermutigend ist, ist nicht von Gott. Alles, was einen Menschen entmutigt, das kann ich dir heute schon schriftlich geben, ist es vom Teufel. Alle Entmutigung, die können noch so fromm sein, noch mit so viel Bibelstellen bespickt sein. Der Teufel weiß, wer die Menschen entmutigen kann. Wer Menschen zu Fall bringen kann. Und er arbeitet mit religiösen Bibelstellen aus Sprüche, Prediger, 4., 5. Moses Buch. Und wenn es noch recht wäre, hätte noch ein 6. Buch Moses noch dazu gedichtet und würde dann die Menschen einfach so zu Fall bringen. Guck mal, Wort Gottes. Und hat Jesus zu Fall versucht. Und deshalb sage ich dir, denk nicht, dass es dir besser geht wie dem Herrn Jesus. Der Teufel versuchte, Jesus mit Bibelverse zu Fall zu bringen. Deshalb ist es nichts Gefährlicheres, als wenn anfangen fromme Brüder, die nicht im Heiligen Geist, oder Schwestern auch, die nicht im Heiligen Geist sind, und anfangen, die mit Bibelstellen dich zu bombardieren. Hüte dich vor Menschen, die dich mit Bibelstellen bombardieren. Und dich fertig machen. Die Depressionen kommen, Schwester, wenn Leute mit frommen Sprüchen kommen. Guck mal, du glaubst zu wenig, du betest zu wenig, du singst zu wenig, du gibst zu wenig, du gehst zu wenig in Gottesdienst, du solltest in der Woche 8-mal in Gottesdienst gehen, dann stehst du richtig. Und Tag und Nacht solltest du beten, dann die CD von Billy auflegen, sogar unter das Bett. Und wenn du das nicht machst und wenn der Strom ausgeht, dann fällt die Gnade Gottes von dir weg. Das ist alles frommes Zeug. Und menschliche Übung, leibliche Übung ist wenig Nütze. Und ich mache euch Mut, lasst euch nicht von Teufel mit Bibelsprüchen euch auf Nebengleis zu bringen. Der hat beim Heiland probiert und er probiert es bei dir dreimal. Alles, was ermutigend ist, Halleluja, was Leben ist, was Fülle ist, was Geist ist, was Glaube ist, was Aufbau ist, alles, was wohl lautet, dem denket nach. Also Lieder singen, die wohl lauten. Die wohl lauten. Sing Lieder, die wohl lauten. Gott will Gutes tun. Das habe ich entdeckt. Ich bin in meinem geistlichen Leben auf der Nase gelegen, weil ich so frommes Buch da irgendwie, jemand denkt, er muss mich aufklären. Und wenn Leute kommen und denken, sie müssen dich aufklären und du bist Kind Gottes, vergiss es. Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Die Salbung wird euch in alle Wahrheit leiten. Aber da kommt doch so ein Bruder und sagt, Bruder, mal tut es, guck mal, was dein Buch auf dem Markt ist. Verführung der Christenheit. Frommes Buch, fromm aufgemacht. Und dann wird, der ist schlecht, Dr. Scho ist schlecht, Reinhard Bonke ist schlecht, Benny Hinn ist schlecht, alle haben irgendwo Dreck am Stecken. Und ich lese, ich kenne diese Leute alle. Und ich lese, Mensch, guck mal, Menschenskind, wo bist du hingeraten? Und ich bin so weit hingekommen, dass ich nicht mehr Gott loben und preisen konnte. Ich dachte, Mensch, das sind alle Schwindler, Lügner und Betrüger. Und genau das ist, was der Teufel, versucht. Er versucht, dich dorthin zu bringen, dass alles Lügner und Betrüger sind. Dass alle nur nach Geld wollen, dass alle nur das wollen und das wollen und so weiter. Das gleiche gilt auch beim Billy Smith. Wir haben Leute in der Gemeinde, und das tut mir leid hier zu sagen, die sagen, Billy Smith, das ist nicht meine Art. Ist vielleicht auch nicht meine Art, das ist Texaner. Aber es ist eine Sünde, sich am Mann Gottes zu versündigen. Und sie sagen, der gefällt mir nicht. Wenn Gott ihn hierher schickt, dann nehme ich mit Dankbarkeit an. Und ich freue mich, die meisten von euch wären gar nicht hier, wenn Billy Smith nicht hier gewesen wäre. Das muss euch die Wahrheit gesagt werden. Aber dann kommen so fromme, religiöse Brüder und Schwestern. Billy ist nicht meine Art. Zu derb. Sei froh, dass er nicht Hufnagel ist. Kennt ihr die Geschichte vom Hufnagel? Ich erzähle euch die. Wer kennt die Geschichte vom Hufnagel? Du kennst nicht, Mensch. Die muss ich erzählen. Da hier an der Humboldt-Universität passiert, in Berlin. Da kommt ein Sachse, Hufnagel war ein Sachse, und Grobschmied vom Beruf und riesiger Kerl. Und abends hat er nichts anzustellen, geht abends spazieren und dann liest an der Humboldt-Universität Professor sowieso, spricht zum Thema sowieso und beweist, dass es keinen Gott gibt. Er ist aber Christ in seinem Herzen. Und er denkt, das möchte ich mal anhören vom Professor sowieso, was er dazu sagen hat. Sitzt da in der Versammlung, versteht zwar alles nicht, was da gesagt wird, weil er vom Land kam und ein Sachse war. Gibt Sachsen? Gott liebt die Sachsen. Es waren die ersten, die sich bekehrt haben beim Karl den Großen. Aber mit Liebe. Und dieser Hufnagel hört sich dann an. Und dann sagt der Professor, wenn es einen Gott im Himmel gibt, soll er jetzt einen Engel schicken, nachdem er so Gott gelästert hat, um ihm eine Ohrfeige zu geben. Und dann steht von hinten der Hufnagel auf, geht nach vorne. Stellt sich vor den Professor und sagt, schönen Gruß vom lieben Gott. Für solche Bengel wie er würde kein Engel schicken. Das kann auch der Hufnagel erledigen. Und zack, klebt. Und der Professor lag in der Ecke. Das war der Grobschmied von Beruf. Dieser Hufnagel. Das kann auch der Hufnagel erledigen. So seid froh, dass Billy kein Hufnagel ist. Ich kenne Leute, die haben dreimal so große Hand wie ich habe. Und wenn sie dann jemanden segnen, Die gehen in sich. Aber wir sollten dankbar sein, dass Gott uns Menschen schickt, Diener und Knechte Gottes schickt, Frauen und Männer schickt. Gott gebraucht Männer und Frauen. Da gibt es Leute, wenn eine Frau predigt, gehen sie nach Hause. Und die wundern sich, dass sie nicht gesegnet werden. Du kannst vom Mann genauso gesegnet werden wie von einer Frau. Du kannst sogar von einem Kind gesegnet werden. Glaub mir das. Und wir haben... Ich warte schon auf die Zusage von diesem Bruder aus Afrika, der mit 6 Jahren angefangen hat zu predigen. Und heute 18 Jahre ist und ein bekannter Evangelist in Afrika ist. Und Gott ihn mächtig gebraucht, Heilungen gebraucht, Dämonen fahren aus. Er hat mit 6 Jahren angefangen zu predigen. Leute, Gott schaut nicht auf die Person. Gott schaut nicht auf die Bildung. Gott schaut nicht auf die Körpergröße. Das kann auch der Hufnagel erledigen. Es kann ein kleiner Knirps erledigen. So, Gott will gutes Leben dir schenken. Und dieses gute Leben muss angenommen werden. Wort Gottes muss angenommen werden. Segnung Gottes muss angenommen werden. Wenn du sagst, also wenn eine Frau predigt, glaube ich nicht. kann ich nicht gesegnet werden, dann brauchst du gar nicht herkommen, leg gleich nach Hause. Oder wenn du sagst, Pastor, mal tu das Predigt hier, oder gib das Leute, wer predigt heute Abend, oder heute Morgen, oder heute Nacht, oder heute früh. Wenn du anfängst zu suchen, egal wer da vorne predigt, der Heilige Geist predigt, und der Heilige Geist macht das Geschäft, und der Heilige Geist arbeitet, und egal wer da vorne steht und predigt, spielt keine Rolle. Gott ist der Wollen und Vollbringen schenkt. Der Heilige Geist ist es. Und was der da vorne erzählt, kannst alles vergessen. Dieses Rema, das Wort Gottes. Aber wenn die Menschen anfangen zu sortieren, kann Gott nicht segnen. Das ist ganz wichtig. Wenn Menschen anfangen, da Unterschiede zu machen. Die Musik, nicht meine Art. Was ist deine Art? Wenn du mal, Teenies mögen ganz was anderes. Jugendliche mögen ganz was anderes. Und wenn du mal 85 bist und nichts mehr hörst, machst auch ganz was anderes. Dann, die Musik oder der Gesang, das Äußere. Aber wenn wir anfangen, nur uns an irgendetwas festzumachen, haben wir schon einen Götzen. Wir betreiben Götzendienst. Und wir sollen kein Bildnis machen. Das Gute, das Gott uns gibt, ist immer was Neues, was Veränderung, was du gar nicht kennst. Wenn du das alles bekommst, was du schon kennst, brauchst nicht hierher zu kommen. Wenn du das bekommen möchtest, was du schon alles weißt, brauchst nicht hierher zu kommen, brauchst nicht in die Schule gehen und lernen. Das hast du schon sowieso in dir. Deshalb heute Abend ist es so wichtig, offen sein für was Neues, was Gott uns geben will. Gott will dir Gutes tun. Und das Gute ist das, was du noch nicht hast, was du noch nicht kennst, was du noch nicht erlebt hast. Etwas Neues. Du kennst schon bestimmte Erfahrungen, bestimmte Wahrheiten, jetzt öffne dich diesen Wahrheiten. Gott hat nicht Gedanken des Leides oder sonst irgendwie, sondern Gott hat Gedanken des Lebens, der Fülle und er hat immer das Beste. Glaubst du das, dass Gott immer das Beste hat? Josef hat einmal seinen Brüdern gesagt, ihr habt Böses mit mir vorgehabt, aber Gott hat auch aus dieser ungeschickten, furchtbaren, schrecklichen Situation noch das Beste draus gemacht. Gott tut Gutes seinen Dienern. Gott tut nie Unrecht. Also bitte unterstell Gott nie ein Unrecht, dass Gott ungerecht dich behandeln würde. Gott tut uns Menschen ein Leben lang so viel Gutes, dass du es gar nicht ausrechnen kannst, gar nicht abwiegen kannst, gar nicht ausmessen kannst. Der Feind versucht immer wieder, Gott madig zu machen. Na guck mal, was hast du schon? Was hast du von deinem Gottesdienst gehen? Ich sag dir, ein Tag im Hause Gottes ist wie 1000 Tage draußen in den Palästen der Gottlosen. Wenn du einmal in den Gottesdienst kommst, verlängerst du dein Leben um 1000 Tage. Und rechne aus, du warst 50 Mal im Jahr im Gottesdienst hier. Du warst ja ein fauler Christ. Du bist kein Nazarener hier. Neue Nazareth-Leute, die sind Freitag da, Samstag da, Sonntag da. Die sind in einem spanischen Gottesdienst da. Die sind in der Oase da. Wo sind sie noch? Überall in der Jugendstunde sind sie da. Also, aber ein Tag in deinen Vorhöfen, Herr, ist besser denn 1000. Und dann kannst du ausrechnen, wie lang dein Leben ist. Mal 1000. Also schon allein in einem Jahr, da hast du schon paar zigtausend Tage dein Leben verlängert. Ein Tag in deinen Vorhöfen, Herr, nicht einmal im Haus Gottes, draußen im Vorher. Ein Tag ist besser wie 1000. Deshalb bedauere ich alle Leute, die nicht in den Gottesdienst kommen, weil sie kommen könnten. Bedauere sie. Gewiss, es gibt Gründe, dass du nicht kannst. Du musst arbeiten oder hast Familie, hast andere Verpflichtungen. Aber wenn du kannst, solltest du im Haus Gottes sein. Das ist dein Platz, damit du dein Leben verlängerst. Gott will dir Gutes tun. Denn wenn du nach Hause kommst, hast wieder irgendetwas zum Kauen. Gott gibt dir Kaugummi. Und das arbeitet und es modelliert sich. Das reinigt deine Seele. Du hast was zu kauen. Gott ist gütig. Ohne Gottes Güte wäre die Welt schon längst zum Teufel gegangen. Glaub mir das. Gott ist gütig. Und er versucht immer wieder was Gutes uns zu tun. Jedes Mal was Gutes zu sagen. Deshalb predigt für mich. Ich habe eines gelernt. Ist Ermutigung. Und als ich damals das Buch weggeworfen habe, was der gute Mann mir gegeben hat. Und wo mein Glaube frustriert war. Und wo ich Depressionen fast bekommen habe. Guck mal, alles ist Quatsch. Als ich das Buch weggeworfen habe, habe ich wieder Freude an Gott bekommen. Freude an freudige Verkündigung, Freude an Dynamik, Freude an Begeisterung, an Gottes Begeisterung. Ich war so, ja, Die können mir alle gestohlen werden. Alle Kritiker, die nicht glauben, dass Gott Männer und Frauen weltweit benutzt, egal welcher Schattierung, egal ob das Pfingster sind oder Baptisten sind oder Methodisten sind oder selbst Jehovas Zeugen und Mormonen und Katholiken und Protestanten, Gott benutzt die Menschen, alle, die gottesfürchtig irgendwie sind, der kommt mit allen zum Ziel. Mit dir und mit mir auch. Gott, so wie er mit mir zum Ziel gekommen ist, so kommt mit allen Menschen zum Ziel und Gott benutzt stückweise und so weiter, wenn wir uns führen lassen. Natürlich, wenn wir uns verbohren. Schwester, du frierst, du solltest dich hier hinsetzen in der Mitte. Zu warm? Alle, die frieren, die sollten in die Mitte setzen. Hier brennt das Feuer. In der Mitte. Nicht irgendwo am Rand. Das ist lieb. Gott will Gutes tun. Deine Seele. Und schmeißt alle Bücher, die dich entmutigen, alle Bibelkritik, alle Kritik, die an Männer und Frauen Gottes richtet, schmeißt ihr alle fort. Sind genauso schlimm wie die Zauberbücher von irgendjemand anders. Alles, was voll Gottes kritisiert, was Brüder und Schwestern in Christus kritisiert, ist Müll und gehört in den Müll auch. Nein, der Teufel gönnt dir nichts. Der Teufel gönnt dir nicht, dass du ein langes Leben hast. Das gönnt er nicht, weil er selber nicht hat kein Leben. Der gönnt dir nicht Gesundheit, weil er selbst keine Gesundheit hat. Der gönnt dir keinen Frieden, weil er selbst keinen Frieden hat. Und Gott gönnt uns alles. Amen. Gott sagt, du sollst die Fülle haben. Er gönnt uns, dass unser Körper gesund ist, dass wir gut gedeihen und uns gut entwickeln. Du hast zwar vom Abnehmen gesagt, aber weißt du, Gott will, dass wir auch gesund sind und dass uns schmeckt. Deshalb hat er so viele verschiedene Kräutlein und Gemüse und Obstarten wachsen lassen. Uns soll es gut gehen. Du sollst keinen Mangel haben, an nichts soll uns fehlen. Gott gönnt uns seine Herrlichkeit, Gott gönnt uns seine Ewigkeit, Gott beteiligt uns an seinen Segnungen, an seiner Fülle. Aber die Agenten Satans, diese Kritiker, von wem auch immer, die Schlappmäuler, die gönnen uns nichts. Die gönnen keine Leiblichkeit. Oh, du sollst nicht zu viel an deinen Körper denken. Hauptsache, die Seele wird gerettet. Ich sage euch eines, wenn ich Schmerzen im Körper habe, kann ich nicht beten. Tut mir leid. Wenn mir der Kopf brummt, kann ich mich nicht konzentrieren. Und wenn mir die Füße wehtun, kann ich nicht stehen. Deshalb also von wegen Krankheit. Gott will Gesundheit uns schenken. Und wir sollen diese Gesundheit von Gott aufnehmen. Gott gönnt uns Lebensfreude. Paulus sagt, trink nicht nur immer Wasser. Das ist nicht gesund für deinen Magen. Trink mal auch ein Gläschen Wein. Oder du sollst auch mal Vanillepudding essen. Ist es doch keine Sünde, Vanillepudding zu essen? Oder dich darf es mal gelüsten nach dem Linsengericht. Dich darf mal gelüsten. Es ist eine Sünde, zu gelüsten, aber da kommen gleich so Fromme, ja, du sollst nicht gelüsten. Du kannst auch ruhig gelüsten und sagen, guck mal, wenn die das haben, auch schon allein, wir lesen in dem Alten Testament, du sollst nicht gelüsten. Und die meisten Leute verstehen nicht, was es ist. Du sollst nicht gelüsten, was die anderen haben, was dem anderen gehört. Das sollst du nicht wegnehmen. Aber du kannst auch sagen, Herr, guck mal, ich fahre Trabi. Und das ist so hart, der Bock da, dieser Trabi. Der vibriert so. Kennt ihr diese Trabis? Ich bin mal von Rostock bis nach Erfurt mit einem Trabi in der DDR-Zeit gefahren. Das war eine Gnade, dass ich angekommen bin. Wenn man Citroën gewohnt ist, einen französischen Wagen gewohnt ist, und dann sitzt man in so, ich habe meinen Citroën oben in Rostock in der Garage gelassen, und dann bin ich nach Erfurt zum Gottesdienst gefahren, damit die Stasi das nicht weiß, wo ich bin. Das Auto stand in der Garage, die haben das Auto gesehen, waren sie zufrieden. Aber ich bin angekommen, habe ich Kreuzschmerzen gehabt. Ja. Und jetzt, wenn jemand so ein Trabi fährt und gelüstet und sagt, ich möchte auch lieber so Citroën fahren oder Volkswagen wenigstens. Ist es Sünde zu gelüsten, mehr zu wollen? Gott will, dass es dir gut geht. Und er will dir helfen, dass du das leistest und das bekommst. Und er will dafür sorgen. Der Herr Jesus hat auch das beste Fahrzeug von damals gehabt, einen Esel gehabt. Und sich geholt diesen Esel da. Und er ist mit dem Esel nach Jerusalem reingeritten. Er hätte auch zu Fuß gehen können. Wäre keine Sünde gewesen, zu Fuß zu laufen. Aber nein, auf einem Esel und lässt sich sogar noch führen vom Petrus. Gelüste. Du sollst, auch das ist keine Sünde. Gott will dir Gutes tun. Gott hat dich nicht errettet, um Askese zu sein und sich zu peinigen und zu quälen. Gewiss, wir sollen mal fasten und beten, das kann nicht schaden. Aber wenn jemand sagt, also, ich darf das nicht mehr, kein das nicht mehr und das nicht mehr. Alle, die solche Gesetze aufsetzen, die sind nicht im Zentrum des Willens Gottes, die die Ehelosigkeit dir verordnen, Zölibat. Gott selber sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ist nicht gut. Wem sollst du was vorheulen? Wem sollst du was vorjammern? Kann sein Hund oder Katze das machen, aber die kann dir nicht antworten. Du brauchst ein Gegenüber. Du brauchst ein Gegenüber. Und deshalb, es ist nicht gut. Und wenn Leute kommen und dir Zölibat vorschreiben, die sind schon gar nicht mehr von Gott. Die wissen gar nicht, was das Evangelium ist. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Und dazu sind sie von Gott geschaffen worden. Gott hat Mann und Frau gewollt. Und Jesus hat Mann und Frau erlöst. Beide sind erlöst. Armut. Christen dürfen nicht so ein Haus haben. Das ist Luxus. Oder die dürfen keine Wohnung, Eigentumswohnung haben. Die dürfen das nicht und die dürfen das nicht. Die müssen ganz arm sein. Gewiss, die werden von selber arm. Da musst du nicht dafür sorgen und dem Teufel nachhelfen. Aber was ich heute Abend sagen möchte, Gott gönnt uns was. Gott, wenn ich die Schöpfung anschaue, das Paradies anschaue, wie Gott es alles so wunderbar gemacht hat. Der hat an alles gedacht. Und wenn ich die Schöpfung anschaue, mein Gott, sage ich, du hast an alles gedacht. An Pfefferminz gedacht, an Pfeffer gedacht. Du hast sogar an die Bazillen gedacht. Du hast an alles gedacht. Gibt es irgendetwas in der Schöpfung Gottes, an das er nicht gedacht hat, damit es den Menschen gut gehe? Und der Teufel möchte es alles zerstören. Gott gibt dich nicht auf. Das ist, was ich auch heute Abend sagen möchte, bevor ich zu meinem Thema komme. Er möchte, dass du dich selbst nicht aufgibst. Der Teufel kommt zu dir und sagt, sag doch deinem Gott ab. Guck mal, was macht dir Gott? Lieber Hiob, der nimmt dir dein Haus weg, der nimmt deine Kinder weg, der nimmt dein Besitz weg, der nimmt alles dir weg. Und jetzt kommt die Frau Hiob und sagt, sag deinem Gott ab. Aber weißt du, was dieser Hiob sagt? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was weiß er? Dass mein Erlöser lebt. Ich weiß. Der hat sich nicht unterkriegen lassen. Und wer hat ihm alles weggenommen? Der liebe Gott? Der Teufel. Der Teufel. Und Gott hat ihm alles doppelt wiedergegeben. Also wenn es nicht von Gott gewesen wäre, das was er besaß, dann hätte Gott ihm nicht doppelt wiedergegeben. Also wenn der Teufel dich beraubt und was er dir nimmt, hör mir zu, egal ob es Arbeit ist oder Partner ist oder Kinder sind oder Geld ist, alles was der Teufel dir nimmt, das darf ich dir im Namen Gottes sagen, Gott gibt dir doppelt zurück. Halleluja. Und das ist noch zu wenig. Er gibt dir hundertfältig zurück. Das ist, was Gott tut. Gott gibt uns hundertfältig zurück, weil Gott ein guter Gott ist. Gott gibt uns nicht nur einmal wieder zurück, damit du ja zufrieden bist und nicht jammerst und klagst. Nein, er gibt uns hundertfältig zurück. Was wird uns dafür? Halt dich an Gott fest. Gott ist ein guter Gott. Jesus fragte seine Jünger. Und die haben alles verlassen. Die haben Gott geglaubt und Jesus nachgerannt und haben Gott gedient. Und sie haben alles verlassen. Und dann fragt Jesus seine Jünger, habt ihr je Mangel gehabt? Habt ihr je Mangel gehabt? Verstehst du? Die haben zwar nicht immer Schnitzel gehabt, aber die haben wenigstens Bigosch gehabt. Das ist Nationalgericht drüben in Frankfurt oder Bigosch oder Borsch oder sonst noch was. Die haben nicht immer das gehabt, was sie sich gewünscht haben. Die haben manchmal Ehren ausgerauft, aber sie haben keinen Mangel gehabt. Kinder Gottes, die Gott vertrauen, die werden keinen Mangel haben. Gott wird immer was für sie sorgen. Gott wird immer irgendetwas in ihr Leben bringen, dass sie nicht verhungern. Ich sah den Gerechten nicht nach Brot betteln, steht in der Bibel einmal. Sei vor Gott gerecht, diene Gott und Gott wird dich versorgen in allem, was du brauchst. Gott gibt dich nicht auf. Der Teufel möchte, dass du Gott aufgibst und dann weißt du, wenn du Gott aufgegeben hast, hast du alles verloren. Gutes und Barmherzigkeit werden mein Leben lang folgen. Wir wollen den Vater wieder ganz neu heute Abend entdecken. Und die meisten Leute haben ein ganz falsches Bild von Gott. Die denken, Gott ist ein Sadist, ein Peiniger, ein Bastard, einer, der einen nur plagt, nur fordert, du musst mir sühnen, du musst mir auf die Knie gehen, du musst Buße tun. Du musst nur Jesus akzeptieren. Das Opfer ist schon gebracht worden. Der Preis ist schon bezahlt worden. Der Preis ist schon bezahlt worden. Du musst nicht mehr. Und Gott quält nicht mehr. Weißt du, Gott ist kein Polizist mit einem Strafzettel, wo durch die Gegend rennt und versucht, dass du ja bin da irgendwo jetzt diese Tage jetzt, bin nur 5 Minuten raus, keine 5 Minuten, bin rausgegangen und habe was abgegeben, komme raus, habe schon so einen Strafzettel am Auto. So schnell geht's heute. Und so stellen sich, und dann diese Polizistinnen da, die verhandeln, sagen, wir kennen kein Pardon. Sie haben hier geparkt und so weiter. Nein, kein Pardon. Aber so stellen sich viele Menschen Gott, der kein Verständnis hat, kein Mitgefühl hat, der mit dem man nicht reden kann, mit dem man nicht verhandeln kann. Du kannst mit Gott verhandeln. Hast du es gewusst? Du kannst mit Gott verhandeln. Das ist doch dieser Lot, der hört von Gott. Und das ist dieser Gott des Neuen Testaments. Dieser Lot, der sollte raus aus Sodom. Das wäre genau das gleiche, raus aus Berlin. Und dann sagt er, Herr, hab Gnade mit mir. Ich bin ein alter Mann, hab Kreuzschmerzen, hink an einem Fuß oder sonst noch was. Und Herr, ich kann nicht mehr so schnell laufen, mein Herz macht nicht mehr mit. Da drüben ist ein Ort, so, ich hab gehört, dort kann man auch ganz gut wohnen. Sag mir, erlaub mir das, dorthin zu gehen. Und wenn du heute die Karte von dem Toten Meer anschaust, da ist so eine kleine Halbinsel. Das ist Soa. Dorthin ist Noah geeilt. Gott hat wegen Noah sogar diese Halbinsel im Toten Meer stehen lassen, weil er dorthin rennen wollte. Erlaube mir, ich kann nicht mehr so schnell rennen. Gott weiß, wie schnell du laufen kannst. Und du kannst sagen, Gott, du weißt, ich bin bereit, jetzt 10.000 Euro zu spenden. Aber weißt du, ich möchte auch noch ein Fahrrad kaufen. Herr, hilf mir. Und ich gebe dir, aber erlaub mir auch noch ein Fahrrad zu kaufen. Ein gutes Fahrrad. Mit ein paar Gänge. Und Gott erlaubt es dir. Es liegt in deiner Macht. Es ist ja dein Geld. Herr, erlaube mir. Es ist deine Kraft. Gott meint es wirklich gut. Gott ist verständnisvoll. Die Menschen sind nicht verständnisvoll. Am schlimmsten sind die Frommen. Du kommst leichter an einem Löwen vorbei als an einem Menschen. Also da kommt an einem Pharisäer, einem Schriftgelehrten, da kommst du nicht so leicht vorbei. Da hat immer so ein Argument. Weißt du, die Schriftgelehrten, die wissen da rein und da raus und die haben für alles eine Bibelstelle. Du kommst an einem Löwen leichter vorbei wie an einem bösen Menschen. Irgendwo steht so Predigersprüche da drin. Aber was ich sagen wollte, Gott ist ganz anders. Gott ist ganz anders. Und als ich so drüber nachdachte, über diese Gedanken, die heute Abend, habe ich gedacht, Mensch, der Atheismus ist gar nicht so schlecht. Da werden die ganzen falschen Gottesbilder zerstört zuerst einmal, bis in die Grundfeste erschüttert. Und dann kann Gott wieder was ganz Neues aufbauen. Und wir brauchen manchmal so atheistische Erfahrungen, dass wir erschüttert werden. Ich dachte, das wär's. Maria und Josef und die ganzen Heiligen. Da wird alles erschüttert bis in die Grundfeste. Und dann beginnt Gott etwas ganz Neues. Die Grundlage unseres geistlichen Lebens ist Gottesfurcht. Und wenn ich schon das Wort Gottesfurcht höre oder in der Bibel, Gott ist zu fürchten. Überleg einmal, du musst Angst vor Gott haben. Ist das biblisch, ist das richtig? Soll ich vor Gott Angst haben? Gott ist zu fürchten. Wir singen auch manchmal, hoch zu fürchten sogar. So sind wir gelehrt worden, Gott zu fürchten. Viele Menschen haben Angst vor Gott. Deshalb reden sie nicht zu Gott. Deshalb sagen sie, Maria, geh du mal hin und sag da was dem Vater im Himmel. Sie weichen Gott aus, sie fürchten vor Gott, weil sie schlechtes Gewissen haben. Weil Angst ist die Grundlage. Aber heute Abend, dieses Gottes zu fürchten, ist im Neuen Testament ganz anders zu verstehen. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Das gilt auch mit der Gottesfurcht. Fürchtet euch nicht im Alten Testament. Und bitte Leute, deshalb bin ich so böse auf das Alte Testament jetzt gerade. Ich liebe das Alte Testament, ist wichtig, um das Neue zu verstehen. Aber ich möchte euch, weil so viele Leute, die kriegen von dort so richtige Gottesfurcht, so richtige Angst vor Gott. Der Priester darf, wenn er ins Allerheiligste geht, dieser Aarons Priester, wenn der reingeht, da muss er einen Strick haben. Stell mal vor, ich gehe hier vorne zum Altar, da muss der Karl mit einem Strick mich festhalten, falls ich fremdes Feuer anzünde oder ich Kerzen mit einem fremden Feuer anzünde, nicht mit den geheiligten Streichhölzern anzünde, dann falle ich tot um. So war Gott im Alten Testament. Schrecklich. Und die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber jetzt im Neuen Testament, Gott ist versöhnt mit dir und mir durch Jesus Christus. Und jetzt kann ich zu Gott gehen. Und das kann der fromme Jude nicht. Der fromme Jude kann nicht sagen, aber lieber Vater. Und weißt, was aber ist, ist so Kindersprache. Und Jesus beschreibt uns den Vater im Himmel in Kindersprache. Und richtig übersetzt auf Deutsch oder Sächsisch, weiß ich nicht, wie Sächsisch heißt, aber Papile. 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 Daddy. Das ist vornehm. Papile. Du kommst und springst Gott auf dem Schoß. Kannst du es vorstellen? Und dann spielst du mit dem Vater im Himmel, dem Schöpfer des Universums. Und das sagt Jesus, das ist, was wir zu Gott sagen dürfen. Im Alten Testament nicht denkbar. Nicht einmal in den kühnsten Träumen. Nicht einmal Moses hat gewagt zu denken, dass er aber Papille sagt zu Gott. Vater. Und Jesus sprach vom Vater, hat vom Vater gelehrt. Wir haben im Neuen Testament, im Alten Testament, im gesamten Alten Testament haben wir nur 17 Mal Vater über Gott. Im Neuen Testament und nur in den 4 Evangelien 170 Mal Vater, 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 euer Vater, unser Vater und so weiter. Alles Vater. Du siehst, das Neue Testament ist voll vom Vater. Und das ist, Gott ist ein guter Gott. Und wenn ihr schon arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr der Vater im Himmel den Heiligen Geist all denen, die ihn darum bitten. Und durch den Heiligen Geist, Galaterbrief, da heißt es, da sagen wir zu Gott wie, durch den Heiligen Geist, Vater, aber lieber Vater. Wir beten, Römerbrief, wir beten, aber lieber Vater, durch den Heiligen Geist zu Gott. Das ist unsere Sprache, Kindersprache. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Aber, lieber Vater, das ist die Grundlage der Gottesfurcht, dass ich zum Vater komme, vom Vater keine Angst habe. Halleluja, ich bin so glücklich, im Neuen Testament leben zu dürfen. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes richtig verstehen. Geschwister, wir können uns eigenes Grab schaufeln, uns das Leben zur Hölle machen, wenn wir das Wort Gottes nicht richtig verstehen. Nicht richtig verstandenes Wort Gottes ist Tod und Gift für uns. Deshalb haben die Katholiken, die katholische Kirche, jahrhundertelang den Leuten verboten, die Bibel zu lesen, weil man muss gebildet sein, man muss das Wort Gottes studiert haben, um das Wort Gottes zu verstehen und das richtig zu teilen. Deshalb sagt Paulus dem Timotheus, teile das Wort Gottes richtig. Teile das Wort Gottes richtig. Gesagt, also es hat, dass das gemeine Volk die Bibel liest. Ich verstehe, warum die Katholiken denn die Bibel lesen verboten war, weil die sonst dummes Zeug rausgelesen hätten. Und so viele Menschen, viele Charismatiker, Pfingstler und so weiter, wir brauchen den Heiligen Geist auf der einen Seite, aber dann brauchen wir auf der anderen Seite Verstand, damit wir nicht alles durcheinander bringen und alles so in einen Topf werfen, damit wir richtig verstehen. Tod und Leben liegt in der Macht der Zunge. Nur als Beispiel, Sprüche, Kapitel 18. Kräfte und Worte und Gedanken müssen kontrolliert werden. Also, wenn Worte nicht richtig kontrolliert, wenn auch das Wort Gottes nicht richtig gebraucht wird, nicht richtig angewandt wird, kann sogar tödlich sein. Guck mal, elektrischer Strom, wie schön das ist, dass wir hier Licht haben. Aber versuch einmal da die Drähte kreuz und quer zu werfen und dann nimm Plus und Minus. Und dann wirst du sehen, das, was Leben, was Heizung, was Wärme, was Kraft bringt, dieses bringt Tod. Und deshalb falsch gebrauchtes Wort Gottes. Da. Nimmst du so einen Stecker und steckst da, sagst, es macht mir nichts aus. Falsch gebrauchtes Wort Gottes ist tödlich. Wir müssen es von der Masse trennen. Wir müssen herausfiltern, herausholen. Und was meint es wirklich? Gott gibt uns Kraft, Gott gibt uns Regeln, dass wir diese Dinge sinnvoll und richtig gebrauchen. Und deshalb auch das Wort Gottes richtig und recht gebrauchen. Gott gab uns das Gute. Und das Gute muss richtig gebraucht werden. Gott gibt uns grundsätzlich das Gute. Aber auch das Gute kann uns zum Verhängnis werden. Ich glaube, die alten Griechen haben das gesagt. Wenn die Götter zu Fall bringen möchten, dann lassen sie die Flügel wachsen. Dass sie ganz hoch hinaus wollen. Und dann fangen sie an zu schweben. Ist so wichtig, dass wir auch das Gute richtig gebrauchen können. Das Gute kann uns zum Fluch werden. Immer nur gutes Essen. Und dann vergiften wir uns. Und immer nur Vanillepudding. Morgens Vanillepudding, mittags Vanillepudding, abends Vanillepudding. Da wirst du sehen, wie gesund du wirst. Nur als Beispiel. Auch das Gute, das uns so schmeckt und so bekommt. Unkontrollierte Lebensweise. Unkontrollierte Worte. Gottes Wort ohne Regeln. Deshalb das Gute, das Gott uns gibt, gibt uns auch gleich Betriebsanleitung, dass es richtig gebraucht wird. Sonst zerstören wir uns selbst. Gott das Wort nicht richtig angewandt, richten sogar großen Schaden an. Falsch verstandene Worte Gottes, falsch ausgelegte Worte Gottes, die ängstigen uns. Wer kann selig werden? Versetzen uns in Panik, machen uns krank, erschlagen uns sogar, zerreißen uns. Deshalb kommt so viel Depression. Gott will uns Gutes tun, aber wenn wir es nicht richtig gebrauchen, dann schaufeln wir unser eigenes Grab. Gottesfurcht ist Gemeinschaft mit Gott. Das ist Gottesfurcht. Aber, lieber Vater, alles, was Gott tut, ist gut. Amen. Alles, was Gott tut, ist gut. Und jetzt komme ich zu meinem Text. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer ganzer Geist und samt Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch ruft, der wird es auch tun. Treu ist der, der euch ruft, der wird es auch tun. Und dann noch dazu als Ergänzung, Jeremia Kapitel 32, Vers 41, Gott tut uns Gutes. Amen. Gott tut uns Gutes, und das heißt es so, so spricht der Herr, es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Also Gott hat Spaß, Gott hat Vergnügen, dir und mir und uns Gutes zu tun. So spricht der Herr. Also, wisse, in einer aussichtslosen Zeit sagt Gott, ich will dir Gutes tun. Das ist meine Freude. In einer Zeit der Arbeitslosigkeit, in einer Zeit der Krankheit, in einer Zeit der Depression, in einer Zeit der Verzweiflung, ich will dir Gutes tun. Auch wenn alles schief geht, sagt er, es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Auch wenn es nicht mehr geht, das soll dir gelten. Es soll mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Das sprengt unseren Horizont. Und das ist die Botschaft. Alles wird gut. Gott tut Gutes. Alles wird gut. Auch wenn du nicht mehr glauben kannst. Alles wird gut. Heute Abend. Dies möchte ich einfach rüberbringen, dank der Gnade Gottes. Auch wenn du nicht mehr kämpfen kannst, Renate, und keine Widerstandskraft mehr hast, und am Boden liegst, halt dich an Gott. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und sagst, oh Herr, du bist so weit weg jetzt für mich, aber ich halte mich fest an dir. Ich klammere mich an dir, ich lass dich nicht. Und dann kämpft der Herr für dich. Ihr sollt stilles sein und ich will für euch streiten. Alles wird gut, selbst wenn du verzweifelt bist und durchdrehst. Darf ich mal eine ganz ehrliche Frage stellen? Musst nicht die Hand strecken und kein Zeugnis geben. Wie viele von euch haben schon mal durchgedreht? Wisst ihr, was das ist? Durchdrehen. Der Gaul geht einem durch. Die Nerven spielen verrückt. Kurzschluss. Alles wird gut. Halleluja. Das ist doch Evangelium. Das ist doch gute Nachricht. Du kannst Schmerzen haben, kannst stöhnen und so weiter und sagst, es geht nicht mehr, aber ich habe das Wort und das möchte, dass du das irgendwie aufschreibst, notierst, festhältst, auf die Hand schreibst, alles wird gut. Auch wenn es menschlich nicht machbar ist, auch wenn du Druck hast und das nicht mehr ertragen kannst, alles wird gut. Er soll meine Freude sein, sagt Gott hier in Jeremia 32, er soll mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Und dieses Gesindel hat es nicht verdient, denen er Gutes tun wollte. Die haben Gott abgelehnt. Die haben Gott verachtet. Und der Gott sagt, gerade diesem Gesindel sagt Gott, ich will ihnen Gutes tun. Ist das nicht fantastisch? Du bist besser wie dieses Gesindel. Ich will ihnen Gutes tun. Verlass dich auf die Zusagen Gottes. Auf seine Verheißungen. Gott ist gut zu seinen Kindern. Gott ist gut zu seinen Kindern. Und ich bin sein Kind. Gott ist gut zu seinen Kindern. Annemarie. Gott ist gut zu seinen Kindern. Halleluja. Wir können es nicht fassen. Jeremia 29, Vers 11. Dort heißt es, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe oder denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott hat Gedanken der Hoffnung und der Zukunft. Nicht die Gedanken des Unheils. Der Teufel hat Gedanken des Unheils und sagt, guck mal, Gott denkt nicht gut. Gott hat keine guten Absichten mit dir. Da gibt's ein Lied, das heißt, was Gott tut, das ist wohlgetan. was Gott tut, das ist wohlgetan. Es gibt da mehrere Strophen. Aber in diesem Lied, was Gott tut, ist wohlgetan von wegen. Das ist nicht gut. Gott hat nur Gedanken des Friedens. Und du sollst eigentlich, und jetzt das Großartige, was mich fasziniert bei Gott ist. Und als ich das entdeckt habe in meinem Leben, das war so ein Schlüsselerlebnis, Damaskusstunde. Ich bin nur Zuschauer. Ich stehe da und ich sehe, ich habe zwei Leben. Ein Leben, das ich jetzt lebe und ein Leben in der unsichtbaren Welt. Und ich sehe, wie Gott mit mir arbeitet, wie er mich, so wie Schachfigur, immer wieder versucht, da durchzubringen. Und mit einem Schlag kommt er dann zum Ziel. Zuerst verliere ich eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob du ein guter Schachspieler oder Damenspieler bist oder was es auch ist. Also wenn du zuerst einmal muss man ein bisschen aufräumen. Und bevor der Herr einen Schachzug in deinem Leben macht, räumt er zuerst mit den ganzen Bauern auf. Räumt er zuerst mal mit allen Bauern auf. Dann macht er sie warm und dann mit einem Schlag ist die Schlacht geschlagen. Und auf das spekuliert er. Auf das legt er an. Deshalb räumt er manchmal so radikal in unserem Leben auf. Und wenn du gut Dame spielen willst, musst du erstmal ein bisschen Putz wegklopfen. Und zuerst mal alles, dann und dann hast du eine Mühle. Nur damit du es weißt. Und dann mit einem Zug. Und wenn du dann eine Dame hast, wenn du den Durchbruch hast in deinem Leben, dann gehst du von einer Seite zur anderen, dann bist du unschlagbar, musst nur aufpassen, dass du dich nicht fangen lässt. Dass du dich nicht wieder einfangen lässt, da von so einem Bauern. Verstehst du? Gott meint es gut mit dir. Und ich darf dir eines sagen, auch diese ganzen Schachzüge, die er in deinem Leben veranstaltet, wir sind nur Zuschauer. Und ich muss immer sagen, Herr, du hast wohlgetan, wie dieser Dichter da gesagt hat. Herr, du hast immer wohlgetan. Schau dir doch die Knechte Gottes an, so seine Kandidaten, die Gott so hatte. Jakob, also das war ein Schlitzohr. Kennst du so Schlitzohre in deiner Umgebung? Schau dir mal an. Sind Spitzbuben. Aber Gott hat mit diesem Spitzbuben Geschichte gemacht. Sein Vater, seinen blinden Vater betrogen, sein Bruder ausgetrickst, sein Schwiegervater ausgetrickst, wurde wieder selbst ausgetrickst. Aber Gott hat mit diesem Mann Geschichte gemacht. Das Land Kanaan wurde erfüllt durch seine Nachkommen. Gott ist ein großer Künstler. Und das ist, Gott will Gutes tun. Er macht aus jedem etwas. Ist das nicht großartig? Ich bin begeistert von Gott. Gott hat uns nicht einen knechtischen Geist gegeben, heißt es in der Bibel. Und deshalb weg mit diesen falschen Gottesbildern. Deshalb, ich danke Gott für Atheismus, dass der Atheismus die ganzen falschen Gottesbilder weggenommen hat. Denn die machen die Menschen krank, die falschen Gottesbilder. Die machen die Menschen kaputt und depressiv und schwermütig und traurig und mutlos, diese falschen Gottesbilder. Entdecke Gott ganz neu. Gott meint es gut mit mir, egal wo ich bin. Der befreit mich von der Angst. Der nimmt mir die Angst und ich kann aber lieber Vater sagen und ich muss mich nicht fürchten. Ich fürchte mich nicht vor Gott. Noch vor Golgatha, noch bevor Jesus aushaucht und sagt, es ist vollbracht, da hören wir noch, und du fürchtest Gott nicht. Und du fürchtest Gott nicht, ist der Schächer am Kreuz. Und du fürchtest Gott nicht. Wir leiden für das, was wir verdient haben, aber dies hat vor nichts getan. Und du fürchtest Gott nicht. Und gerade zu dem sagt Gott, oder sagt Jesus, du wirst mit mir im Paradiese sein. Gerade zu dem, der sich Gott nicht gefürchtet hat. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Und ich bin erstaunt. Gott hat die Gottesleugner, Gott hat die größten Spötter, Gott hat die Starken, der hat alle zum Raube genommen. Aus denen hat er was gemacht. Das sind die Leute Gottes. Und du fürchtest Gott nicht. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Du musst dich nicht fürchten von den Dingen dieser Welt, denn Gott will gut mit dir umgehen. Gott will es dir gut tun. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 17 bis 18, könnt ihr es nachlesen, wirkliche Liebe ist frei von der Angst. Ja, die Liebe vertreibt sogar die Angst. Wenn du Gott liebst und dich in Gott verliebt hast und aber, lieber Vater, sagst, da ist keine Furcht mehr da, dann fühlst du die Liebe Gottes. Die Furcht ist nicht in der Liebe. Ich habe etwas in meinem Leben entdeckt, für mich persönlich, das kannst du machen, wie du willst. Aber für mich persönlich, wenn ich zu Gott rede, Gott ist Gott. Aber ich gebe Gott noch einen zweiten Namen. Gott hat zwei Namen oder drei Namen oder mehrere Namen. Viele Namen hat er. Allmächtiger Gott. Wenn du ein Problem hast, sag einfach allmächtiger Gott. Dieser allmächtige Gott ist dein Vater. Du kannst sagen allmächtiger Vater. Und du wirst merken, wie dieses auf dein Leben wirkt. Es ist nicht nur der Vater, der bisschen was verdient. Ich habe jemanden besucht diese Tage und hat die Frau geklagt. Weißt du, die kommen hier zu uns in den Gottesdienst. Und die Frau hat geklagt, weißt du, mein Mann verdient nur 1000 Euro im Monat und schuftet 16 Stunden am Tag. Verdient nur 1000 Euro und dann, unser Vater arbeitet so hart und verdient nur 1000 Euro im Monat. Schon schlimm. Aber Gott ist mehr als einer, der 16 Stunden schuftet. Gott ist der allmächtige Vater, Halleluja. Und er macht in einer Sekunde mehr. Und er erreicht mehr in einer Sekunde, weil er der Allmächtige ist, als was wir uns ausmalen und denken können. Ich habe mit dieser Frau, mit dieser Familie gespürt. Also der Mann schuftet Tag und Nacht bald 16 Stunden und bringt nur 1000 Euro nach Hause. Das ist ein Vater. Aber Gott ist ein reicher Vater. Allmächtiger Vater. Allmächtiger Vater. Psalm 147, Vers 11. Gib Gott einen zweiten Namen noch. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Also auf seine Güte hoffen. Also fürchten, nicht Angst. Nein. Seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Treue und so weiter. Nicht in der Angst leben. Manchmal träume ich. Ich weiß nicht, ob du das darfst oder kannst. Ich bin manchmal sehr naiv in meinen Träumen. Da nehme ich die Bettdecke, die umarme ich und sage ich, Heiland, das bist du. Du bist meine Decke, du bist mein Schild, mein Schutz, mein Schirm. Und manchmal ist die Decke nicht dick genug. Ja, manchmal braucht man was in die Hände, was man drücken kann. Und vielleicht hast du nichts zum Drücken, drück deinen Bruder, deine Schwester mal und sag, du, ich liebe dich, Jesus liebt dich, Jesus liebt uns. Angst ist nicht in der Liebe. Religiöse Menschen haben Angst vor Gott und denken, ich muss was bringen. Nein, Gott bringt mir. Nicht ich muss Gott was bringen, sondern er kommt mit seinem ganzen Reichtum angefangen und sagt, Kinder, so, was könnt ihr gebrauchen? Gott ist unser Vater. Das ist dieses wunderbare Bild, das Jesus uns vermittelte vom Vater. Und wir haben Zugang zum Vater. Und zwar nicht ab und zu mal gelegentlich zur Audienz beim Heiligen Vater. Nein, wir haben Audienz bei Gott Tag und Nacht. Amen. Tag und Nacht. Freien Zutritt. Ich kann kommen, ohne anzuklopfen zu meinem himmlischen Vater. Da muss ich nicht lang betteln. Darf ich? Vater, ich habe ein Problem. Ich darf zu Gott kommen, wann es mir einfällt und wie es mir einfällt. Halleluja. Ich habe offene Türen, Zugang zu Gott. Gott will uns Gutes tun. Und ich darf ihm alles sagen, wenn ich mit ihm besprochen habe, hinter verschlossenen Türen, wo es niemand sieht und niemand hört, wird er mir öffentlich vergelten. Das ist Gott, dieses Bild von Gott, das wir vermittelt bekommen. Ich habe keine Befürchtung, ich darf zu ihm kommen, habe Zugang ohne Befürchtung. Ja, hört er mir zu. Doch, er hört mir zu, weil ich sein Kind bin. Und ich habe ein Recht, mit dem Vater zu sprechen. Ich habe ein Recht. Lerne Gott als den lieben Vater zu sehen. Den liebenden Vater, der mit dir gut meint. Und zwar in allen Situationen. Der Teufel meint nicht gut mit dir. Der gönnt dir gar nichts. Aber Gott gönnt dir alles. Und trenn dich von jeder Form von Argwohn und Misstrauen Gott gegenüber. Der himmlische Vater ist ein liebender Vater. Der himmlische Vater ist ein liebender Vater. Du bist ein von Gott Geliebter. Ist das nicht großartig? Du bist ein von Gott Geliebter, ein Liebling Gottes. Und die Liebe Gottes ist bedingungslos. Im Alten Testament, da musstest du Opfer bringen. Im Alten Testament musstest du nach Jerusalem pilgern. Im Alten Testament musstest du die Gesetze und die ganze Gebote und alles halten. Und wenn du das nicht getan hast, hast du kein Anrecht auf das alles gehabt. Aber hier im Neuen Testament, du kommst und sagst durch den Heiligen Geist, aber lieber Vater, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Aber lieber Vater, halte dir die Augen offen nach diesem lebendigen, liebenden Gott, nach diesem guten Gott und sag einfach, ich bin von Gott geliebt. Egal was jetzt passiert, egal was jetzt geschieht, Gott will das Beste für mein Leben. Aber, das ist so Kosename. Aber, Kosename, so Schmusename für Gott. Aber, Papille, aber. Wie sagt ihr in Sachsen zu Vati? Fatel, Fatel. Wie sagen die anderen? Gibt es noch andere Nationalitäten? Du kannst dem Vater in die Arme springen, Papille. So, wenn der Vater nach Hause kommt, Gott in die Arme springen. Das ist doch ein wunderbares Bild. Die Pharisäer, trenn dich von Gott, muss die Hände waschen zuerst einmal und muss dies und jenes sogar erledigen und dann kannst du kommen. Nein, ich darf zu Gott alle Zeit kommen. Euer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gott weiß, was du brauchst. Dass du neue Schuhe brauchst, neues Gewand brauchst, dass du neue Unterwäsche brauchst, dass du neue, dass du etwas Neues wieder brauchst. Gott weiß, was dir fehlt. Was für Wünsche und Träume du hast. Und befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und wie heißt es dann weiter? Mir gefällt es viel besser, die andere Version. Und er wird es dir geben, was dein Herz begehrt. Was dein Herz begehrt. Nicht nur wohlmachen, was dein Herz begehrt, das gefällt mir besser. Gewiss, es gibt auch diese Stelle, wird es alles wohlmachen. Wenn alles verfahren ist und nichts mehr läuft und nichts mehr geht, dann biegt er wieder grad. Du, das ist das Schöne dabei. Weißt du, Gott biegt es wieder alles grad. Ich habe den Karren verfahren, komme aus der Sackgasse nicht mehr raus, da geht der Heiland ans Steuer und steuert den Wagen aus der Sackgasse raus. Und er kommt raus, weil er geübter Fahrer ist. Er weiß, wie man umgeht. Und so, er wird's wohl machen. Das ist also für Situationen, wo alles verfahren, vermurkst und vermarkst ist. Da, er holt alles wunderbar raus. Aber befiehl und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Eine Arbeit, ein Dach über dem Kopf, eine Eigentumswohnung oder Urlaub oder irgendetwas. Du sollst Wünsche haben. Ein Mensch ohne Wünsche ist ein toter Mensch. Du sollst Wünsche und Träume haben, wieder in deinem Leben. Und dann zum himmlischen Vater kommen und sagen, Vati, Papille, ich wünsche mir. Und dann gehst du dem Papille so lang auf die Nerven, so wie meine Kinder, Eis. Die konnten noch nicht lesen und schreiben, aber die wussten, wie Eis geschrieben wird. Und die wussten, wo es Eis gibt. Und dann, wann kriegen wir unser Eis? Und dann geht's und so weiter. Schreib einen Wunschzettel an den lieben Gott, nicht nur an Weihnachten, ans Christkindl, sondern du solltest jetzt einen Wunschzettel schreiben, was du dir wünschst. Und dann so lang Gott beknien, Gott bedrängen, und so lang zu ihm gehen, wie diese Witwe da in der Bibel. Herr, ich lass dich nicht. Dein himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Das brauche ich für meine Schule. Das brauche ich für meinen Beruf. Das brauche ich für meinen Dienst. Das brauche ich für meine Ehe. Das brauche ich für meine Familie. Das brauche ich und befiehl. Und er weiß, dass ihr das alles bedürft. Das brauche ich für meine Gesundheit. Brauche Energie, brauche Elan, brauche Pep. Kann ich die ganze Zeit schlafen? Erwarte von Gott Großes. Und du wirst Großes bekommen. Fang heute Abend einfach ganz neu mit Gott an. Das ist, glaube ich, das Beste. Vergiss das alles, die ganzen alten Formeln und so weiter. Vergiss diese alten falschen Gottesbilder und fang von vorne an. Ganz von vorne. Mein Vater hat mal ein Haus gehabt, altes Haus gekauft und hat geglaubt, das alte Haus ist billiger, war auch billiger. Aber da hat so viel reingesteckt. Er hat gesagt, das, was ich jetzt schon in diesem Haus hier reingesteckt hat, hätte ich zwei Häuser gebaut für das Geld. An Zeit und Energie. Und deshalb, hör auf, irgendwo auf der Lappen aufs alte Kleid zu flicken. Hör auf damit, das bringt nichts. Vergiss das alles, was du bisher gelernt hast und sagst, Gott, jetzt will ich ganz neu anfangen. Pastor Matudis hat hier gesagt, Gott ist unser Vater. Jesus hat gelehrt, wie wir beten sollten, unser Vater, der du bist im Himmel. Und dann dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann gib mir mein tägliches Brot mir heute, vergib den mir und uns allen unsere Schulden und etc., etc., etc. Und dann fängt ein neues Leben ganz von vorne an. Gar nicht so lang. So viele fummeln rum und ja, ein bisschen umdenken, da ein bisschen verändern, da was Neues. Du vergeudest so viel Energie in deinem christlichen Leben. Fang von vorne an. Lieber heute einen Punkt machen und sagen, jetzt Herr, ich fange von vorne an ein was ganz Neues. Alles wird gut. Denn Gott will Gutes in deinem Leben wirken, der dir deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen hält. Gott will dir Gutes tun, nach seinem Maß, nach seiner Art, nach seiner Weise, nach seiner Fülle. Und du sollst einen Gott kennenlernen, der alles wirkt. Er wirkt das Wollen und er wirkt das Vollbringen. Und ich habe eines festgestellt, dass es gar nicht so anstrengend ist. Da kommt eine orthodoxe Frau also in einer unserer Gottesdienste und sagt, Pastor Matutis, unsere Religion ist eine schwere Religion. Ich sage, aber meine gar nicht. Ja, wir müssen das machen und wir müssen das machen und wir müssen das machen. Ich sage, und ich mach's gar nichts. Ich lasse mich berieseln, ich lasse mich überschütten, ich lasse mich überhäufen, ich lasse mich eindecken. Es ist gar nicht anstrengend. Du kannst es anstrengend machen, wenn du wie die Orthodoxen machst oder wie andere so klassische Religionen machen. Anstrengend. Yoga-Übungen. Das ist doch furchtbar. Da verrenkst dich da und so weiter und denkst, jetzt kriegst endlich, bist endlich so weit und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Und die ganzen Verrenkungen. Ich brauche keine Verrenkungen, um die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Halleluja. Ich brauche keine Verrenkungen und keine Atemübungen. Selbst wenn ich rückwärts atme, komme ich vorwärts. Also von wegen irgendwelche Training da, leibliche Übung ist wenig Nütze, heißt es in der Heiligen Schrift. Also einfach empfangen. Oder nicht noch eine Kerze anzünden. Oder dies und jenes tun. Du musst beim Heiland nichts mehr tun, du bist 2000 Jahre zu spät dran. Vor 2000 Jahren hättest du noch was machen können. Da hätte man noch miteinander reden können. Vor Golgatha hätte man noch miteinander reden können. Aber hier brauchst du nichts mehr tun. Deine Heilung, wenn du denkst, du musst für deine Heilung etwas tun, die kriegst du nicht. Die kannst du gar nicht kaufen. Deine Gesundheit ist unbezahlbar. Aber wenn du zum Heiland kommst und sagst, Heiland, dort auf Golgatha ist passiert. Vor 2000 Jahren, dort ist der kranke Mensch, der kranke Johannes gekreuzigt worden. Und jetzt in seine Wunden bin ich geheilt. Und immer wieder, Jesus, in deine Wunden bin ich geheilt. Ich spüre die Schmerzen, ich habe noch das und ich habe noch jenes, aber in deine Wunden, Jesus, bin ich geheilt. Vor 2000 Jahren. Deine Gesundheit, es hat stattgefunden vor 2000 Jahren. Du musst es nur noch übertragen in jetzt. Deine Befreiung ist passiert vor 2000 Jahren. Du musst es nur übertragen. Und das fällt schwer. 2000 Jahre, schon eine lange Zeit. Das von damals nehmen, 1000, 1500, 1700, 1900, 1980, 2005. Passiert. Ja, übertragen. Und dieses Übertragen ist das große Kunststück. Dieses Übertragen vor 2000 Jahren. Meine Heilsgewissheit, meine Sündenvergebung, der Friede mit Gott ist vor 2000 Jahren dort besiegelt worden. Ist der Stempel draufgedrückt worden. Und jetzt brauche ich nichts mehr sühnen. Leute, lasst uns aufhören mit dem Schmarrn des Sühnens. Ist nicht biblisch. Er hat es gesühnt. Hat die Dornenkrone getragen, hing am Fluchholz. Und was willst du noch machen? Ich muss nur sagen, danke Jesus, ich nehme es an. Er wird's Wohlmachen. Er wird's wohlmachen. Und jetzt wartest du auf dieses Wohlmachen Gottes in deinem Leben. Gott will dir Gutes tun. Und das Gute hat er bereits getan, Geschwister. So unfassbar. Ich kann's nicht begreifen. Zu schwer, zu hoch, zu philosophisch, zu theologisch zu begreifen. Es ist getan. Das Einzige, was ich kann, ist Danke. Und dann bin ich in andere Länder irgendwo, in der dritten Welt. Und diese Leute, die wissen nichts von Jesus. Und diejenigen, die nichts von Jesus wissen, die glauben am allerbesten. Und da sagst du, Jesus ist Heiland, Jesus ist gestorben für dich. Die sagen, Halleluja! Und die sind geheilt. Und wir, da musst du pauken und pauken und pauken und pauken und immer noch nichts drin. Wir wissen viel zu viel über Gott. Und dann zwar, wir wissen das Verkehrte über Gott und nicht das, was wirklich ist. Besser, du weißt gar nichts über Gott und du hörst zum ersten Mal und der Funke fällt und du bist begeistert und sagst, ja, Amen. Je länger Christen in der Kirche sitzen, desto weniger begreifen sie Gott. Weil die dann alles theologisch. Ja, das ist für die, das ist für den, das war für die damals. Aber ich darf dir eines sagen, alles, was in der Bibel drin steht, ist für dich und mich. Amen. Für dich und mich und nicht für niemand anders. Und ich bin noch so egoistisch, mich interessierst du gar nicht. Es ist für mich. Für mich ist es. Und wenn es haben willst, musst du selber holen. Für mich. Es ist für mich. Es ist für mich. heute Abend, ich mache dir Mut, lass dir von Gott was Gutes tun. Lass dich von Gott beschenken. Ohne zu bezahlen, Geschenke sind umsonst. Lass dich von Gott beschenken. Gott will dir Gutes tun. Du bist ein Lump, Entschuldigung. Aber das bist du. Hast nicht verdient. Keiner hat von uns was verdient. Aber jetzt kommt der Herr und sagt, hör mal, nimm's, ist für dich. Du bist nicht wert, aber nimm's, ist für dich. Ja, aber ich bin noch nicht so heilig. Für Heilige gibt es nichts in der Bibel. Gesunde brauchen den Arzt nicht, Kranke, Sünder. Vergebung gibt's nur für Sünder, Vergebung gibt's nicht für die Heiligen. Also solange du heilig bist, kann dir keine Vergebung passieren. Nimm's. Komm zum Schluss mit der letzten Geschichte. Wir sind nach Bayern gekommen mit meiner Familie. Wir sind natürlich Preußen. Preußen sind gebildete Menschen. Die haben so Anstand, die wissen, wie man sich benimmt. Und wir mussten Kartoffelglauben. Wisst ihr, was Kartoffelglauben ist? Sammeln, Kartoffelernte war's. Kartoffelglauben. Nicht der Kartoffelglauben, sondern Kartoffelglauben. Kennst du es auch? So, wir mussten Kartoffelglauben. Haben wir Kartoffel geglaubt, Kartoffel aufgelesen, Kartoffel geerntet. Und dann hat der große Bauer da eingeladen zum Essen. So, und wir sind gewöhnt. Also unser Vater hat uns gesagt, Kinder, wir müssen anständig sein, die sind fremde Menschen, damit ihr wisst, wie man benimmt. Wir essen erst, wenn er sagt, bitte greifen Sie zu. Und der hat sich da bekreuzigt und dann gleich abgeschnittener Schinken und Brot und was weiß ich und gegessen. Und wir warten alle und der Magen knurrt und der Saft läuft im Mund zusammen und wir warten auf das Signal, bitte greifen Sie zu. Nichts passiert. Und wir sitzen da und rutschen von einem Platz auf den anderen. Bitte greifen Sie zu. Und dann kommt wieder die Magd aus der Küche und räumt wieder alles ab. Und wir haben nichts gegessen. Der war satt, hat sich wieder bekreuzigt und ist aufgestanden gegangen. Und dann haben wir erst gemerkt, wir haben gewartet, bis uns jemand extra auffordert. Und es sitzen so viele Gotteskinder in der Gemeinde, die warten, bis sie extra berührt werden, bis sie extra aufgefordert werden, bis man extra einen Kübel Öl auf sie ausschüttet, bis man etwas Extras über sie sagt, dann erst. Du solltest zugreifen. In der Bibel heißt du deinen Mund weit auf und lass ihn füllen. Amen. Gott will Gutes tun. Fang an. Warte nicht, bis ich dich auffordere. Und eigentlich sitzt du schon viel zu lang im Gottesdienst. Du hättest schon mittendrin in der Predigt schreien müssen, ich will's! Herr, tu Gutes an mir. Herr, lass deine Barmherzigkeit an mir sehen und spüren. Du sitzt schon viel zu lang. Du solltest schon mittendrin dein Wunder erlebt haben. Deine Segnung empfangen haben. Mittendrin. Wart doch nicht so lang. Es gibt nicht mehr, als was du in Jesus Christus bekommen kannst. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. Gott will dir heute Abend Gutes tun. Und ich habe dir das Wort, die Botschaft für heute Abend, das zusammengekomprimiert, zusammengepackt. Alles wird gut. Das ist, was Gott mir heute Abend für dich gesagt hat. Alles wird gut. Alles wird gut in deinem Leben. Du siehst es jetzt nicht, du verstehst es jetzt nicht, du begreifst es jetzt nicht, du kannst es nicht fassen, aber Gott sagt zu dir, alles wird gut werden. Halleluja. Vielleicht auch für mich persönlich, ich weiß es nicht, für uns alle. Ich weiß es auch, meine Mutter ist zum Heiland gegangen und ist im Himmel jetzt bei Jesus. Und auch ihr Leiden, ihr Kämpfe, alles ist vorbei und alles wird gut. Und hat darauf gewartet, sich darauf gefreut. Und auch du darfst dich freuen. Wenn du einmal bei Jesus bist in der Herrlichkeit, wird alles gut werden. Halleluja. Und dann werden die Leiden dieser Zeit nicht mehr wert sein, dass man überhaupt drüber redet, über diskutiert oder nachdenkt. Alles ist gut und wird gut. Amen. Alles ist und wird gut. Preis Gott. Halleluja. Ich möchte fragen, wenn du an einem Punkt bist und sagst, also mit mir passiert gar nichts, mit mir macht es keinen Ruck, mit mir geht es nicht vorwärts, mit mir geschieht nichts, dann steck dich zu Gott aus und sag, Gott, wirk an mir jetzt. Lass an mir ein Wunder passieren. Lass deinen Heiligen Geist in mein Leben wirken, dass ich begreife, dass nicht nur für die anderen das Heil Gottes ist, sondern für mich auch. Und dass ich auch einer bin, der dem die Gnade gehört, dem die Barmherzigkeit Gottes gehört. Und Gottes Liebe gehört dir heute Abend. Du musst nur zugreifen. warte nicht, bis man dich extra auffordert oder bis man dich zum Wasser trägt und sagt, so jetzt kann es geheilt werden. Nein, heute Abend, die Heilung ist in diesem ganzen Raum und du kannst diese Heilung empfangen in deinem Leben. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir für die Herrlichkeit, die jetzt in diesem Raum ist. Und Menschen werden jetzt gesegnet. Menschen nehmen das jetzt im Glauben an und sie fassen es, denn du hast für sie alles geschenkt und alles bereitgestellt. Die Herrlichkeit ist da. Gott ist groß an diesem Ort, heute Abend. Gott ist groß jetzt in dieser Versammlung und du sollst die Größe Gottes erleben. Brauchst nicht einen großen Glauben, nein, sondern Glauben an einen großen Gott. Allmächtiger, allmächtiger, allmächtiger Vater. Halleluja, der allmächtige Vater ist hier.